Das kleine Fernsehballett wird Ihnen präsentiert von den Fernsehballett Ultras, weil deren Mitgliedschaften machen überhaupt erst möglich, dass es uns immer noch gibt. Ultras sind also richtige Helden und richtige Helden bekommen natürlich extra Content und Mitbestimmungsrecht am Podcast und dann noch die ganze Folge als Video, denn sie retten den Podcast. Also sagen jetzt bitte alle, yay Ultras!
Yay Ultras!
So, und jetzt geht's weiter mit einer ziemlich sicher sehr guten neuen Folge.
Ach Stefan, na?
Na?
Ich bin immer noch ganz müde, obwohl ich eine Woche Pause hatte, was gut war. Sich selber Pause nehmen fetzt irgendwie. Also man schämt sich wie Sau, aber gleichzeitig haben wir ja so tolle Arbeitgeber, nämlich die Ultras, weil ohne die hätte man dann halt einfach doppelt gelust.
Genau. Danke fürs...
Fürs Dasein?
Fürs Dasein, genau.
Es gab jemanden, also
der Triple S, der hatte auf den Anrufbeantworter gesprochen, dass er sich fragt, wo man denn eigentlich erfährt, wenn so eine Folge ausfällt. Das wäre ein bisschen blöd, weil er das nicht mitgekriegt hat. Tatsächlich im Zweifel auf kleinesfernsehballett.de. Also da steht dann immer, wenn wir irgendwie kurzfristig, was jetzt hoffentlich nicht dauernd vorkommt, aber wenn irgendwas ist, schreiben wir es dahin. Nein, aber wollte ich jetzt gerade bei der
Und wir machen es doch auch über Insta. Entweder mein Insta oder dein Insta auf all unseren Instas.
Ja, aber es sind jetzt auch nicht alle auf Insta.
Ja.
Ja. Also, oh ja. kleinesfernsehballett.de, da steht dann
Sollten
auch, wenn
irgendwas
ausfällt. Und, ja.
Guten Abend, verehrte Zuschauer. Die 1 Million.
I'm pregnant.
Möchtest du diese Hose haben?
Winter is coming.
Das kleine Fernsehballett.
Say my name.
Mit Sarah Kuttner und Stefan Niggemeier.
Eine tolle Stimmung hier, das freut mich.
Wir sind Sarah Kuttner und
Stefan Niggemeier.
Nur falls ihr euch fragt, wer hier redet, und zusammen sind wir das kleine Fernsehballett.
Genau.
Und wir sprechen heute über The Beast in Me auf Netflix.
Und
Darkroom. Und im Darkroom haben wir, es ist alles durcheinander heute. Wir fangen nochmal von vorne an, Stefan. Also, wir besprechen Fernsehen. Und zwar The Beast in Me auf Netflix und Pluribus auf Apple TV Plus. Und im Darkroom werden wir ein wahrscheinlich ziemlich lässiges Gespräch mit der unfassbar geilen Annette Frier führen. Ich nehme an, dass es ewig dauern wird, denn so sind wir alle.
Ja, ich hoffe, es gab keine technischen Probleme oder so, weil das wäre ja doof.
Ach, als wenn es technische Probleme bei uns jemals gegeben hätte.
Ja, kann ich mir auch nicht vorstellen.
Wenn ihr das sehen und hören wollt, dann müsst ihr leider Ultra werden. Aber eigentlich ist es gar nicht leider, sondern schön, denn dann seid ihr Teil der Familie und ihr könnt den gesamten Podcast als Video sehen, was sich auch lohnt, gerade heute, weil ich habe die Lippen schön.
Oh ja, jetzt
und Stefan sieht eh super niedlich aus. Und das könnt ihr auf kleinesfernsehballett.de machen, Mitglied werden. Und dann ist nämlich auch das, was wir jetzt noch schnell sagen wollen, total relevant für euch. Denn unsere allererste Folge im neuen Jahr, und ja, wir machen weiter mit dem kleinen Fernsehballett, wir kriegen es irgendwie hin. Dank euch auch, denn diverse Menschen aus dem Ballerina-Pool haben sich inzwischen bereit geklärt, entweder Werbung bei uns zu schalten oder für andere Sachen zu werben. Unter anderem ein Sebastian aus Hamburg, der gerne uns dafür bezahlen möchte, sein Lieblingskino zu bewerben, was die niedlichste Idee der Welt ist. Filmraum heißt es, und erzähl mal ein paar Details, wann wir wo, warum sind.
Genau, wir sind im Filmraum in Eimsbüttel in Hamburg am 12. Januar um 15 Uhr. Und wir werden da Plätze verlosen. Es ist ein sehr kleines Kino. Das
Kiezkino. Die suchen übrigens auch noch größere Räume, nur falls einer von euch einen weiß.
Und deswegen gibt es eine sehr, sehr, glaube ich, kuschelige, sehr schöne Räumlichkeit, wo insgesamt wir 24 Ultras unterbringen können. Das heißt, wir verlosen 12 Karten, jeweils plus eins. Wenn ihr Zeit und Lust habt, am Montag, 12. Januar, 15 Uhr in Hamburg uns bei einer Live-Aufzeichnung im Kino vom kleinen Fernsehballett zuzuhören, zuzusehen, dann schreibt an. Hamburg?
Nope.
Ah, das sagen wir jetzt gar nicht. Ach, das ist ja für Ultras.
Man schreibt an, wir piepsen das Schreiben. Denn dann müsst ihr erstmal Ultra werden, denn wir wollen das ausschließlich unter Familienmitgliedern verlosen, sodass dann vor Ort wirklich nur Familie rumliegt. Also werdet schnell Ultra, wenn ihr an der nachher im Darkroom stattfindenden Verlosung teilnehmen wollt. Dann sagen wir euch erst, wie das geht. Aber ja, wir haben 12x2 Karten. Es wird sehr eng und sehr kuschelig und wir haben totalen Bock drauf.
Genau.
Ende.
Und jetzt reden wir über, jetzt hören wir nochmal den Anrufbeantworter schnell.
Ja, haben wir letztes Mal nicht gemacht, weil wir gar nichts gemacht haben und davor haben wir es vergessen und wir hängen ganz schön mit Sachen.
Ja, es ist, glaube ich, trotzdem nicht komplett eskaliert. Nicht böse sein, wenn ihr nicht dabei seid. Ein bisschen muss ich es jetzt kurz raffen.
Und ist auch eine volle Sendung heute.
Hey, du, hör zu. Ich weiß, du bist echt nett.
Hallo, hier ist Antje Katharina. Bevor ich es jetzt wieder nicht tue, habe ich schnell das Auto angehalten, um zum einen eigentlich doch noch schnell eine Hausaufgabe aufzugeben an Sarah, nämlich The Secret Lives of Mormon Wives. Ich glaube, das läuft auf Disney. Also mormonische Ehefrauen, alle super jung, alle mehrere Kinder und totale TikTok-Stars und ganz viel Skandal und ich weiß auch nicht, ich gucke eigentlich überhaupt gar keinen so einen Kram, aber das ist krass.
Ja.
Ja, klingt gut, ist Reality vermutlich, ne?
Ja, ich glaube.
Ja, wird geguckt. Klingt. Ich muss jetzt lauter so Sachen durchballern über die Feiertage. Mache ich, danke, ciao.
Hi, hier ist der Mitarbeiter Christian. Mensch, habt ihr ein Glück, dass ich meine Hörgewohnheiten jetzt schon geändert habe und die Folge quasi zum Rauskommen gehört habe. Und ihr wolltet, dass ich Alien Earth für euch schaue und siehe da, ich habe das schon längst geschaut und nein, ist nichts für euch. Ah. Gar nichts. Es gibt halt Mensch, halt Halbroboter, es gibt viele Aliens, es gibt wahnsinnig viel Blut. Ich bin großer Fan der Filmreihe gewesen. Ich fand die Serie so mäh, aber ich glaube, all das, was Sarah an Science-Fiction cool findet, gibt ihr diese Serie nicht. Und Stefan ist sowieso kein Science-Fiction-Fan. Na, don't do it.
Oh, der Christian, das war die perfekte Zusammenfassung.
Ist das super praktisch, einen Mitarbeiter zu haben?
Deswegen ist der unser hochbezahlter Mitarbeiter, weil der das schon gesehen hat, weil der genau weiß, was wir mögen und was nicht und sofort davon abrät, sodass man auch nicht denkt, aber sollte ich vielleicht doch. Danke, Christian, ja, sehr und, klare und, Grenze gesetzt für uns.
Und andere Leute können es gerne hören, wem's
gefällt. Ja, macht doch, was ihr wollt.
Ja.
Hallo, hier ist Theresa Katharina und ich bin ganz arg aufgeregt, weil ich euch schon ewig höre und das erste Mal anrufe, weil ich gerade eure Folge gehört habe. Und wie gut ist bitte Katja Riemann? Wie ist das an mir vorbeigegangen? Das ist ja der Hammer. Und dann wollte ich noch sagen, dass ich etwas hingekriegt habe, was ich mir gar nicht zugetraut habe, weil ich immer alles online mache. Aber nächstes Jahr kommt Sarah nach Oldenburg. Und ich habe irgendwie im Kopf aus irgendeinem Podcast, dass das letzte Mal in Oldenburg gar nicht so toll war. Sei beruhigt, ich habe es geschafft, eine Karte in der ersten Reihe zu kriegen. Ich schicke die ganze Zeit einfach super viel Liebe auf die Bühne. Und ja, es ist eine Hürde, eine Karte zu kriegen, aber man kriegt sie. Man muss nur anrufen. Man kann keine E-Mail schicken. Und man muss in den Laden gehen, um die Karte abzuholen. Das geht leider nicht online. Aber ich mache jetzt ganz, ganz viel Werbung und das wird bestimmt rappelvoll und super toll und alle schicken Liebe auf die Bühne.
Süß! Wieso kann man bei Art Oldenburg kein Internet oder was?
Nee, das kann gut sein.
Ja. Das macht es natürlich ein bisschen schwierig, ja. Dann geht man mit diesen analogen Füßen in einen analogen Laden und kauft euch eine analoge Karte für meine Lesung. Es stimmt, ich erinnere mich, dass ich in Oldenburg, ab und zu weine ich ja bei Lesungen, jetzt in Berlin auch wieder, deswegen dachte ich, vielleicht sollte ich mal eine Runde, eine Woche Pause machen, habe ich im großen Stile und da immerhin Standing Ovations, ohne Scheiß, Standing Heul Ovations. Ich stand da, wurde von der Bühne geklatscht und habe geheult, richtig so mit und viele Leute haben gesagt, dass es wirklich schmerzhaft und gleichzeitig rührend und schön war. Und ich glaube, in Oldenburg hatte ich vor 7 Jahren auch einen richtig bekloppten Tag. Daran erinnere ich mich. Da habe ich, glaube ich, auch nicht signiert, sondern nur gelesen, weil ich dachte, mehr kriege ich nicht hin. Dieses Mal mache ich alles besser, Oldenburg. Ich komme, ich signiere und ich werde trotzdem weinen.
Naja, aber und Katharina feuert dich an aus der ersten Reihe.
Ja, allein das zu wissen, wird Oldenburg schon gut machen. Kommt alles irgendwann im März, was weiß ich denn wann.
Christiane Katharina hier. Ich habe gestern einen Sam Ewan Love Scammer auf Insta das Buch Mama und Sam empfohlen und ihm gesagt, wenn seine Mutter wüsste, was der macht, dann wäre sie sehr enttäuscht von ihm und er soll sich endlich eine ehrliche Arbeit suchen. Kurz darauf hat er sein Profil deaktiviert.
Toll, das ist schon das zweite Mal, dass mir jemand sagt, ich habe einem Scammer das empfohlen, dann hat er seinen Account aktiviert. Ich meine, so können wir die Dudes natürlich auch loswerden. Oh. Und wie süß das ist, mit so einer Mutti-Einstellung daran zu gehen, wenn dann mit diesem Mund isst du, das würde, wenn das deine Mutti wüsste, was für eine tolle Drohung. Vielleicht hat er sich tatsächlich einen komplett neuen Job gesucht jetzt.
Ja.
Ich habe ja dem auch gedroht, auf eine andere Art, aber vielleicht hätte ich es auf diese machen sollen. Auf so eine richtige Mutti, solange du die Füße unter meinen Tisch stellst, mein Freundchen, so nicht. Gefällt mir gut, vielen Dank, bitte weitermachen.
Hallo, hier ist Jens Sebastian nochmal aus Dresden. Ihr habt doch überlegt, so eine DDR-Kinder Abteilung einzurichten. Und dazu habe ich noch eine Serie, die heißt Spuk im Hochhaus. Die habe ich als Kind geliebt und die liebe ich jetzt noch. Und ich fände das cool, wenn ihr die mal schauen würdet und sagen würdet, ob ihr die genauso cool findet, obwohl ihr die vielleicht als Kind nie gesehen habt. Manchmal ist das ja nur die Liebe, die man so der Nostalgie wegen noch hat.
Hat aber recht, ne? Ja. Manche Sachen hat man als Kind gar nicht so auf dem Schirm gehabt. Wir machen in der nächsten Folge, die auch unsere letzte vor der Weihnachtspause sein wird, wollen wir ja so ein, haben wir uns überlegt, ne? So ein Filmspezial, DDR-Kinderfilme oder Weihnachtsfilme, also diesmal keine Serien. Und ich habe übrigens schon überlegt, dass ich, glaube ich, das Kalte Herz besprechen will, weil mein Opa da angeblich als Statist mitgemacht hat. Das haben Leute aus meiner Familie mir immer erzählt und mal gucken, ob ich ihn erkenne. Und es ist, glaube ich, auch ein ziemlich bekannter DDR-50er-Jahre-Kinderfilm. Und ich würde ihn auch aus Interesse gerne mal gucken.
Aber Spuk im Hochhaus finde ich auch eine gute Idee, weil ich habe das, glaube ich, nie gesehen, aber viel davon gehört. Es gibt ja, ich glaube, das ist eine ganze Reihe, ne? Mit Spuk unterm Riesenrad und so.
Ja.
Also ich fände das gut, da einen davon zu sehen. Machen wir vielleicht einfach.
Ja, machen wir.
Hallo, hier ist der Dennis, Pierre M. Krause und die Kurzstrecke. Ja, ihr habt recht, es passiert eigentlich nichts. Aber ich möchte euch ganz kurz korrigieren. Ich glaube, genau das ist das Schöne, dass wir, die wir nicht aus dem Medienzirkus sind, dort Prominente sehen, die sich mehr oder weniger im privaten Umfeld wiederfinden und so ein bisschen durch Pierre M. Krause einiges von sich erzählen, was man so vielleicht nicht so erfahren hätte. Da kann ich echt empfehlen, die Folge mit Bastian Pastewka oder Benjamin von Stuttgart-Barre, auch schon ein bisschen was her. Das sind wirklich Highlights.
Wobei das, glaube ich, gar nicht so die Kritik war, richtig, mit dem Nichts. Weil es ging ja eher darum, dass dann so sinnlos getöpfert wird und dass das gar nicht bräuchte, richtig?
Ja, und ich finde es aber ganz rührend. Ich glaube, dass ich mich nicht überzeugen lasse. Aber ich finde es ganz rührend, wie viele Ultras darum kämpfen, zu sagen, so, der ist aber wirklich toller und ich habe die falschen Folgen geguckt und ich habe nicht richtig geguckt, ich habe es nicht verstanden. Also ich ganz im Ernst, ich will mich da gar nicht drüber lustig machen. Ich finde das sehr rührend und ich glaube auch, wie gesagt, da haben wir auch schon drüber gesprochen, ich glaube, das ist ein sehr guter Typ. Ich finde das toll, dass der entsprechend viele Leute auch hat, die dafür kämpfen, weil sie das Gefühl haben, wir wissen das nicht richtig zu würdigen. Ich fürchte, wir sind, glaube ich, trotzdem ein bisschen verloren. Aber ich finde es ganz schön.
Ein bisschen agree to disagree. Ja. Und ich glaube auch, dass es ein richtig cooler Typ ist. Und nichts ist cooler, als seine eigenen Swifties zu haben, die Swiftie-übergreifend auch noch sagen, ey, wir sind auch eure Swifties, aber der ist auch lieb.
Ja.
Also macht damit weiter, das ändert vielleicht nichts daran, wie wir es finden, aber die ganze Liebe ist natürlich toll.
Genau.
Hi Sarah, hi Stefan, hier ist Katharina. Falls ihr was im Hintergrund quäken hören solltet, das ist die kleine Katharina, 4 Monate alt. Maximal verwirrend hier im Haushalt.
Ja,
Alle
klar.
Katharina. Ihr habt noch gar nicht Upload auf Prime besprochen. Da geht es darum, dass Leute, wenn sie versterben oder im Begriff sind zu versterben, ihr Bewusstsein ins Internet hochladen und somit sichern lassen können. Und was das mit den Leuten macht, es ist dann gesellschaftlich eigentlich auch anerkannt. Und ja, das ist so ein bisschen, wie gehen Leute damit um? Aber es ist auch witzig, finde ich. Und es ist ja Science Fiction. Vielleicht hättet ihr da Lust, da mal reinzugucken oder vielleicht hat Christian Bock, sich das mal anzuschauen.
Das ist natürlich toll, wenn die Ballerinas schon untereinander sich die Aufgaben weitergeben. Ich habe das Gefühl, dass ich das vielleicht schon aus Privatinteresse gesehen habe. Ich weiß noch nicht mal, ob das ein Film oder eine Serie ist. Finde ich aber interessant, falls ich es nicht gesehen haben sollte, könnte man sich es merken fürs nächste Jahr.
Ja, klingt so ein bisschen nach so einer Science-Fiction-Serie für Sarah und ich habe, und mir macht es jetzt schon schlechte Laune.
Ja, dann gucke ich das allein über die Feiertage oder ich habe es vermutlich schon gesehen, ist auch sehr wahrscheinlich.
Hier ist die Anna, Katharina, Maria, Sebastian, wie auch immer. Ich wollte Feedback geben zu dem Intro mit den Ultras, weil ich sitze normalerweise, wenn ich euch höre, auf dem Weg zu oder von der Arbeit und dann sage ich immer mit, yay, Ultras! Und erst bin ich zu einer Veranstaltung in München gefahren und dann war ich im Zug unterwegs und dann habe ich mich einfach nicht getraut.
Oh nein! Ja, hallo, hier ist und wie toll auch, dass die Leute es wirklich machen. Es war ein bisschen meine geheime Hoffnung, dass ich es aufgenommen habe, dass irgendwo auf der Welt dann 2-3 Leute auch yay sagen. Aber wie gut zu wissen. Muss man auch nicht dringend überall machen, aber warum
nicht? Henrik, ich wollte euch nur noch ein paar Elefantengeräusche nachliefern. Hier zum Beispiel ein kleiner Elefant. Und hier ein etwas größerer.
Ja.
Und hier einer, das weiß man eigentlich gar nicht so, einer in freier Wildbahn.
Crazy shit.
Das ist der Henrik, von dem ich erzählt habe, der die Geräusche für mein Wiener Projekt jetzt, also nicht mein Projekt, aber wo ich mitgearbeitet habe. Das ist der Henrik. Und der ja dann doch, wo wir dann doch auf Elefantengeräusche verzichtet haben, was vielleicht ganz gut.
Ach so. Aber das klang mir alles sehr natürlich. Ein kleiner, ein mitteljunger und ein alter. Alle in freier Wildbahn. Es fehlte noch Törö von Benjamin Blümchen, der Show.
Ja, aber das sind diese wiehernden Elefanten, ne? Die man ja auch
manchmal. Ja, gut, aber
manchmal.
Ich habe das Gefühl, also für mich klang es überzeugend. Henrik, du bist eingestellt. Mach, egal, was Stefan das nächste Mal bei jetzt oder was das da ist, macht, machen den Elefant rein. Den kleinen, den Baby-Elefant vom Anfang, bitte.
Okay, sonst, wenn wir noch Tiere brauchen, bestellen wir die dann vielleicht einfach.
Das macht ja generell, ist der generell auf Tiere spezialisiert?
Nee, alles, auf
spezialisiert.
Alles. Spezialisiert.
Ja, danke.
Nee, auf alles, der ist auf alles spezialisiert. Das ist genau seine geheime Superkraft.
Ja, ich meine, why not, Henrik? Vielleicht wirst du auch freier Mitarbeiter für uns und machst ab und zu auf dem Anrufbeantworter ein interessantes neues Tier oder so.
Da fällt mir ein, ich kann für Henrik werben. Der hat einen eigenen Podcast, der heißt Lauter nette Leute und besteht daraus, dass er...
Der auf einer Bank sitzt?
Genau, der setzt sich in die Stadt irgendwo hin und hat so ein Mischpult irgendwie vor sich und ein Mikro und so einen kleinen Zettel, so wo draufsteht, habe ich jetzt vergessen, sprich mit mir oder sowas. Hast du Lust mit mir zu reden? Ja. Irgendwie sowas. Toll. Und random Leute, die vorbeikommen, und dann spricht er 10 Minuten oder 15, gar nicht so lang, und die reden über das, was sie reden wollen, und es wird nicht geschnitten oder sowas, sondern es ist einfach, es ist so eine ganz, ganz kleine und deswegen ganz zauberhafte Form, kann man auf allen Podcast-Plattformen hören, Lauter nette Leute.
Ich bin hart neidisch. Das klingt nach allem, was ich machen will. Ich war so froh, dass ich das schon wieder vergessen hatte, dass du mir das privat erzählt hast, weil ich selbst da schon dachte, das muss ich sofort stehlen. Das erinnert mich an diese Idee, die ich immer hatte, dass ich auf dem Alexanderplatz rumstehen will und sagen will, darf ich mit Ihnen mitkommen, und man dann da eine Fernsehsendung draus macht. Wie schlau das als Podcast zu machen. Genau. Das klingt ganz, ganz toll.
Ganz, ganz klein, gar nicht aufregend. Leute haben, stellt sich raus, wenn man mit Leuten redet, haben die meistens irgendwas Interessantes zu erzählen.
Natürlich.
Und mir ist diese prinzipielle Menschenfreundlichkeit ist mir sehr fremd, aber in dem Maße so von 10 Minuten kann ich mich darauf einlassen.
Ja, es klingt fantastisch. Also der Henrik ist ein super Talent.
So.
Alles klar, festgehalten. So, mein Freund, wir kommen direkt zur Arbeit. Yes. Wir haben heute einen langen Tag.
Yes.
Wollen wir mit The Beast in Me anfangen?
Yes.
Soll ich das für dich zusammenfügen? Denn ich weiß nicht, ob du es siehst, aber ich habe meine gesamte Jahresenddepression, Erschöpfung, Angststörung, alles, was gerade gleichzeitig bei mir ist und für Pausen sucht, irgendwie in den letzten Tagen aus Versehen kompensiert mit Überperformance-Sachen. Okay. Ich habe zum allerersten Mal einen Ablauf geschrieben für uns mit Farben und so, einfach weil ich merke, okay, da muss die Energie hin. Deswegen kann ich dir alles sagen. Ich kann dir sagen, wie die Folgen sind, wie lange. Ich gebe dir jetzt eine richtig professionelle Zusammenfassung von The Beast in Me.
Do it. Warte, ich moderiere dich an.
Ah ja.
Meine Damen und Herren, liebe Ultras, hören Sie jetzt Sarah Kuttner mit ihrer perfekt professionell vorgetragenen Zusammenfassung von The Beast in Me.
The Beast in Me ist eine 8-teilige Netflix-Miniserie aus dem Genre Psychothriller/Crime, in der Autorin Aggie Wicks, gespielt von Claire Danes, nach dem Tod ihres Sohnes zurückgezogen lebt, bis nebenan Niall Jarvis, gespielt von Matthew Rice, einzieht, ein reicher Immobilienerbe, dem nachgesagt wird, er habe seine erste Frau getötet. Aggie wittert in ihm Stoff für ein neues Buch, weil die kommt gerade nicht klar auf ihr altes Buch oder auf muss ein neues schreiben, und lässt sich auf ein psychologisches Katz-und-Maus-Spiel mit ihrem Nachbarn ein, bei dem nie klar ist, wer kontrolliert wen. Achtung, ich habe auch Trivia. So bin ich jetzt. Das Ding ist produziert von Jodie Foster und Conan O'Brien als Executive Producer, wobei ich glaube, das bedeutet immer nichts. Das bedeutet nur, dass irgendwo dein Name steht und du Geld gegeben hast. Und was ich aber nicht wusste und spannend finde, ist, dass Claire Danes mit dem Hauptdarsteller Matthew Ricks verheiratet ist. Heißt der Ricks? Nee, Rice.
Rice.
Die sind im echten Leben verheiratet und spielen da so ein bisschen verrückte Beziehungen miteinander. Das ist das Trivia, was ich weiß. Es sind 8 Folgen, glaube ich, und es sind so um die 40, 50 Minuten.
Vielleicht spricht er sich auch Reese aus, aber ja.
Ja, Reese, naja, sagen wir einfach Matthew.
Ja. Ein bisschen verwirrende Einschätzung jetzt von mir. Ich finde die Schauspielerei furchtbar. Es ist die beide Hauptdarsteller sind in einer Weise ich will gar nicht sagen, dass es schlechte Schauspieler sind. Für mich spielen sie unerträglich schlecht und wahnsinnig übertrieben. Und ich habe mich sehr, sehr, sehr da reingesteigert und geärgert über die ersten Folgen. Und das etwas Verwirrende kommt jetzt, dass ich inzwischen aber schon 6 Folgen geguckt habe und feststellen muss, es ist mir alles zu lang und so, aber ich bin dabei und ich glaube, ich werde auch die letzten 2 Folgen noch gucken, weil es dann tatsächlich so ein paar Plot-Twists hat und ich jetzt tatsächlich interessiert bin, wie es ausgeht. Also ich habe bei vielen Serien, die wir sonst schon auch so besprochen haben, dann ja irgendwann nach Folge 4 gedacht, okay, ich will wissen, wie es ausgeht, aber das lese ich bei Wikipedia nach. Nee, ich finde es tatsächlich spannend genug, um es zu Ende zu gucken, aber vielleicht müssen wir da gleich noch ein bisschen ausführlicher drüber reden. Claire Danes mit ihren aufgerissenen, die hat eine Grundgesichtseinstellung, das ist so Panik, Überforderung, Trauer, Angst. Mhm. Und die zieht sie über all diese Folgen durch. Und ihr Niall Jarvis, dieser, sagen wir jetzt mal, Psychopath, ich würde das mal als Arbeitshypothese davon ausgehen, dass der doch das sein könnte, ein Psychopath, unabhängig davon, ob er jetzt seine Frau umgebracht hat oder nicht.
Ach so, nein, der wirkt schon in den ersten 3 Folgen, die ich nur gesehen habe, Psychopath.
Das wollte ich gerade sagen. Dem hat man aber offensichtlich auch gesagt, dass man Psychopathen ja daran erkennt, dass sie die ganze Zeit total psychopathisch gucken. Der hat also auch, das ist auch nicht die Spur eines Hauchs. Ich denke mir, solche Rollen sind doch spannend, wenn die einen Charme haben. Wenn du auf die Arschlöcher, Bösewichte, von mir aus Monster, reinfällst, weil du dich deren Charme nicht entziehen kannst. Dieser Typ ist aber nur furchtbar und strahlt das auch mit jeder Phase seines Gesichts und seines Wesens aus. Und ich finde also die beiden wirklich sehr, sehr schwer zu ertragen.
Das ist ganz toll, dass du all das sagst, weil ich da total zustimme, ohne das explizit aufgeschrieben zu haben. Ich weiß, dass ich gestern Abend beim Zähneputzen zumindest über Claire Danes nachdachte und dachte, ich finde die eigentlich irgendwie geil. Die ist auch cool gealtert, die sieht aus wie ein richtiger Mensch, der auch schon richtige Gefühle hatte im Leben und da ist viel los im Gesicht und so. Aber die spielt mir auch so ein bisschen zu eine Mischung aus dauernd tough, ne, also auch so taffe Lesbe, und das finde ich ganz toll, dass das so ganz nebenbei klar ist, dass die Hauptdarstellen 2 Frauen waren, die ihren Sohn verloren haben. Aber diese durchgängige Toughness in Kombi mit, eigentlich sieht man, dass da sich dahinter nur Angst und Panik verbirgt. Man könnte sagen, dann hat sie ja im Grunde alles richtig gemacht, wenn man genau diese verschiedenen Emotionen sieht. Aber ich finde auch, dass mir ist das ein bisschen zu viel. Man will die zwischendurch mal schütteln oder in den Arm nehmen oder sagen, Alter, komm mal runter. Und jetzt, wo du es sagst, es stimmt schon, der Typ hat so eine Art Charme, weil der irgendwie auch so ein bisschen sexy ist und da irgendwie auch zwischen den beiden irgendwas britzelt, zumindest in den ersten 3 Folgen, die ich gesehen habe. Aber der ist wirklich, da hast du recht, von Anfang an als arrogant und weird und Freak, aber heiß gezeichnet, und man hat nicht das Gefühl, dass der vielleicht auch trotzdem Mensch ist. Man muss den ja gar nicht lieb haben, aber dem fehlt tatsächlich, also du hast vollkommen recht, ein guter Bösewicht braucht ein Herz oder Charme, und der hat beides nicht so richtig, nur Sexappeal. Ja, und Claire Danes ist wirklich ein bisschen zu aufgeregt und so, obwohl ein cooler Hund mitspielt namens Steve, den weiß ich sehr zu schätzen.
Der Hund ist super. Warte, was wollte ich jetzt gerade sagen? Ach so, es gibt über Claire Danes, ich habe die ehrlich gesagt, ich fand die bei Homeland schon auch schwierig, weil sie da.
Habe ich nie gesehen.
Und es gibt tatsächlich mehrere Memes, also TikTok ist voll davon, von Leuten, die sich drüber lustig machen. Die hat dieses, dass sie mit ihrer, wie sagt man das, mit ihr Chin-Shiver, sagt man auf.
So mit Quiver, der
Chin-Quiver, dass sie so ans Zittern fängt mit ihrem Kinn. Oder ihrer Unterlippe oder so. Und das macht sie sehr, sehr, sehr exzessiv. Es gibt ein ganz tolles TikTok, wo jemand so tut, als wäre er ihr Acting-Coach und sich dafür entschuldigt, dass ihr gesagt hätte, sie müsste also auf 15 bis 20 Mal Chin-Quiver pro Folge kommen und er würde jetzt einsehen, das ist vielleicht zu viel. Und sobald du das einmal weißt und auch noch drauf achtest, ist es wirklich krass, dass sie in jeder Situation da so, und ich weiß auch, das ist schon auch bemerkenswert, dass man das kann. Ich möchte dieses Talent an sich jetzt gar nicht verurteilen.
Ich kann das.
Mach mal.
Das ist nicht so schwer.
Mach mal.
Ja, du bist zu weit weg. Man sieht das eher in so Nahaufnahmen. Es darf ja nicht so la 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 sein, sondern so.
Ja. Kann sie besser, glaube ich.
Ja, sie macht es halt auch ein bisschen zu Fülle, so wie alle Sachen. Wobei ich das grundsätzlich trotzdem ihr ein bisschen Kudos dafür geben will, weil dennoch bei mir die ganze Zeit auch so ein gehetzter, ängstlicher, überforderter, hinter einer harten Mauer versteckter Mensch sehr wohl bei mir ankommt. Das muss ja auch zumindest irgendwo mal benannt werden. Das ist nur ein bisschen weniger, 20% weniger.
Ich wollte die beide wirklich nicht mehr sehen. Und deswegen ist es so ein bisschen verblüffend, dass ich dran geblieben bin.
Es ist tatsächlich spannend, finde ich nämlich auch. Also ich mag ganz gerne, dass man sehr lange nicht so richtig weiß, wo es hingeht. Also ich habe 3 Folgen, Entschuldigung, nur geschafft und will das auch weiter gucken, weil ich jetzt schon gerne wissen will, was da eigentlich los ist. Das mag ich gerne. Ich habe ein bisschen Angst, dass mir später vielleicht zu viel gecliffhangert werden könnte. Das wird sich dann ja mal rausstellen.
Ja, ein bisschen, wird da schon noch gecliffhangert. Ja, ja.
Also diese Vermischung von finden die sich jetzt gerade heiß, aber eigentlich nicht. Die ist ja lesbisch, aber irgendwie finden die sie faszinierend oder tut sie nur so, weil sie an ihn ran will. Man weiß gar nicht so richtig, welche Verbrechen da jetzt tatsächlich hinten liegen und nicht. Und ich fand es auch spannend. Ich finde, dass die aber zwischendurch ein paar Sachen wirklich cool machen. Es gibt eine verrückte Szene in irgendeiner der ersten 3 Folgen, wo Jail Navis exakt eine ganze Minute lang am Stück ein Brathähnchen ist, was ich irgendwie geil fand. Ich fand das, du findest das scheiße? Ich fand es so geil, dass ich zurückgespult habe, um zu gucken, wie lange das jetzt gedauert hat. Der reißt einfach nur dieses Hähnchen und es schmatzt und es ist fettig und ich dachte so, geil, dass sie dafür Zeit haben.
Aber warum? Das habe ich mir tatsächlich aufgeschrieben.
I don't care.
Ja, aber ich, also es ist.
Das ist sehr animalisch. Ich glaube, es soll schon irgendwie auch was sagen. Es ist ja sehr, sehr ja. Mittelalter, Turkey Leg, der ist ein Freak. So.
Natürlich soll es was sagen. Und seine beiden Kampfhunde sitzen neben ihm und kriegen auch nichts davon ab. Und er reißt dieses Hähnchen wirklich so auseinander. Ja. Und ich habe schon nach 5 Sekunden kapiert, was sie mir damit sagen wollen. Ich fand es wahnsinnig unangenehm, dem eine Minute lang dabei zugucken zu sollen.
Ich fand das toll. Ich glaube, ich weiß nicht, auch die Geräusche, das sah toll aus. Das klingt, ist so ASMR, auf Deutsch gesagt. Action. Irgendwie mochte ich das gerne. Ich mag auch die Musik gerne. Aber insgesamt bin ich trotzdem so ein bisschen, ja, ist okay, aber nicht so, wow, krass, irre.
Apropos Musik, also was sie wirklich machen, ich finde, am Anfang fällt das gleich auf. Also das ist ja irgendwie so ein Psychothriller, aber sie erzählen es auch wie so ein Horrorfilm. Also ich finde, es hat schon viele, so die Art, wie sie es so inszeniert haben von, du weißt schon, dass da irgendwie jetzt, kommt das Monster jetzt aus dem Schrank oder sowas. Also es spielt schon irgendwie damit auch so Grusel- und Horroreffekten. Also nicht wirklich, nicht, dass du wirklich solche Effekte hast, aber dass so eine Stimmung entsteht, als wärst du eigentlich in so einem Horror-Setting.
Ja, es ist sehr stimmungsvoll insgesamt, finde ich. Das habe ich aufgeschrieben.
Ja,
ich glaube, du magst es auch nicht, aber ich mag das gerne. Ich finde Stimmung immer gut.
Wir müssen einmal kurz noch über Jonathan Banks reden. Das ist der Schauspieler, der Martin Jarvis spielt, den Vater von
Better Call Saul?
Ja, der ist von Better Call Saul und Breaking Bad. Da spielt er Mike Ehrmantraut, was eine ganz fantastische Rolle ist. Und ich finde es lustig, hier spielt er einen offensichtlich auch einen, also der sieht unfassbar alt aus. Und hier spielt er zum Glück auch jemanden, der sehr alt sein soll. Das wird später in den Folgen auch noch ein Thema, wie alt er ist. Und ich fand das immer schon so lustig. Also bei Breaking Bad und Better Call Saul ist ja der Witz, dass Better Call Saul wurde hinterher gedreht, spielt aber zeitlich vorher. Und das Problem ist, dass Jonathan Banks, der Schauspieler, die ganze Zeit halt älter wird und sehr, sehr, sehr alt aussieht und immer noch älter aussieht, aber inzwischen Rollen, also da dann bei Better Call Saul eine Rolle gespielt hat, wo er deutlich jünger sein musste. Ich habe schon auch, also es ist einfach auch eine tolle Rolle, aber ich habe auch viel Zeit damit verbracht zu denken, so wie alt kann der noch werden, bevor man dann doch irgendwie mit Special Effects oder so da noch was drüberlegen muss. Ist natürlich auch ein tolles Gesicht, es macht irgendwie auch Spaß, sich das anzugucken, aber der kann, glaube ich, keine jugendlichen Liebhaber mehr spielen.
Nein, aber der ist toll auch in der Rolle, weil der ja auch so ein bisschen Mafia-Boss-ähnlicher, super weirder Vater, böse und also irgendwie, das hat mir schon auch gefallen.
Okay.
Ich habe dennoch nicht so richtig das, also ich habe jetzt 3 Folgen geguckt und gestern dachte ich, glaube ich, das gucke ich noch weiter und vielleicht gucke ich nachher auch nochmal, aber es zieht mich jetzt trotzdem nicht so rein, wie ich gehofft hatte. Mhm. Aber ich finde es auch trotzdem gut. Also die Wahrscheinlichkeit, dass ich es weiter gucke, ist ein bisschen gegeben. Aber du hast, also mir ist es auch ein bisschen, ich bräuchte von Claire Danes noch was anderes. Was Witziges oder was?
Nee.
Ein anderes Angebot.
Also da musst du jetzt zumindest in dieser Serie nicht drauf warten. Also das würde mich jetzt sehr wundern, wenn es in Folge 7 so ein Gesichtstwist gäbe, wo man denkt, ach.
Ja, ist schon sehr ambitioniert, schlecht gelaunt und gleichzeitig panisch und ängstlich. Wobei mich das irgendwie flasht, dass mich das kriegt, weil ich dennoch spüre ich, was sie mir da vorspielt, aber wahrscheinlich, weil sie es sehr, sehr doll vorspielt. Vielleicht auch deswegen, keine Ahnung.
Okay.
So, People, Stifte raus, Werbung. Kleine Fangfrage am Anfang. Was ist geiler als Brandenburg? Richtig, Brandenburg im Winter.
Muss ich euch eigentlich gar nicht erzählen, dachte ich, weil ich kenne euch ja. Ihr liebt doch die dunkle Jahreszeit. Einfach weil da weniger Menschen unterwegs sind, weil man endlich mal mit dem Hund eine Runde latschen kann, ohne auf 1000, nee, der will nur spielen, zu treffen. Und weil man ab 4 im Grunde schon wieder ins Bett darf. Ich persönlich urlaube ja schon mein gesamtes Leben fast ausschließlich in Brandenburg, vor allem im Winter. Zum einen, weil ich da einfach teilweise groß geworden bin, aber eben auch, weil es so toll ist. Überall ist unfassbar schöne Natur, es fetzt, wenn es arschkalt und sonnig ist. Aber ich lieb's auch in so einem Kaspar-David-Friedrichhaften Nieselregenwetter. Und man darf auch nicht vergessen, dass der Blick auf so einen winterlichen See oder Wald oder Acker so viel beruhigender ist für die jahresenderschöpfte Birne, als ein winterlicher Blick auf zum Beispiel das Nachbarsmietshaus. Und falls ihr nicht schon so wie ich gerne ab 4 im Bett sein wollt, dann könnt ihr einfach auch ab 4 in einem niceen Luxus-Spa rumhängen oder in einer schönen kleinen Seesauna. Oder man kickt sich einfach die schönen kleinen Städtchen an. Dann haltet euch fest, Kinder, Brandenburg hat nämlich auch viel, viel, viel Geschichte und Kultur. Was ich persönlich jetzt aber an Brandenburg am besten finde, ist ehrlich gesagt sein Charme. Weil Brandenburg ist authentisch und so ein bisschen rau und es weiß ja jeder, dass eine harte Schale auch immer einen weichen, liebevollen Kern beinhaltet. Also lasst euch doch einfach mal lieb haben von Brandenburg. Für alle, die jetzt ein bisschen überfordert sind, habe ich sogar eine Abkürzung für Faule auf www.reiseland-brandenburg.de. www.reiseland-brandenburg.de findet ihr super viele Inspirationen und Ausflugsideen und vor allem lauter verschiedene Angebote von Hotels, die ihr sofort buchen könnt. Da ist wirklich alles dabei. Keine Ahnung, Schlosshotel, Resort mit Therme, Ferienwohnungen. Es gibt sogar Baumhäuser, habe ich gesehen. Und ich glaube, man kann sogar in Gurkenfässern schlafen. Alle Infos gibt's auf www.reiseland-brandenburg.de. Den Link findet ihr auch bei uns in den Shownotes und jetzt ab in Urlaub. Beziehungsweise erst den Podcast weiterhören. Ciao und Stifte können jetzt wieder weggepackt werden. Werbung ist zu Ende. So, weiter geht's mit Pluribus. Ich meine, ich könnte, weil ich so krass vorbereitet bin, genau dir die gleiche Nummer bieten wie eben. Aber dann bin ich ja nur am Labern heute. Insofern musst du jetzt leider Pluribus zusammenfassen.
Okay, Pluribus ist eine 9-teilige Serie auf Apple TV. Und es ist die eine postapokalyptische Geschichte, wobei man diskutieren müsste, das tun wir dann gleich, ob es wirklich so apokalyptisch ist, was da passiert. Jedenfalls gibt es so ein Signal aus dem Weltall, was sich entpuppt als eine Art Virus, der dann versehentlich auch auf der Erde verbreitet wird. Und der hat die Wirkung, dass fast die gesamte Menschheit, also die, die es überleben, muss man auch sagen, plötzlich einen Geist hat, also ein gemeinsames wie sagt man das denn?
Mind.
Bewusstsein.
Ja, Bewusstsein, genau.
Und alle sehr gut drauf sind, niemand mehr was Böses tut, man die Welt jetzt so schöner organisiert, wie man es machen kann, wenn ohnehin alle das Gleiche wollen und denken. Und es gibt nur eine kleine Zahl von 13 Leuten weltweit, die aus irgendwelchen Gründen davon nicht erfasst sind, die also weiter individuell sind. Und wir sind dabei, wie Carol Stoker, gespielt von Ray Seahorn, damit kämpft, mit dieser Erkenntnis, dass alle anderen plötzlich irgendwie aus ihrer Sicht verrückt geworden sind oder zu einer Art Zombies geworden sind, die aber gleichzeitig irgendwie nett sind und gute Laune haben. Und sie hat definitiv keine gute Laune und verzweifelt an der Situation und versucht irgendwie hinzukriegen, wie man das wieder rückgängig machen kann und wie sie mit dem Ganzen umgeht. Dahinter steckt der Macher von haben wir vorhin schon gesagt, Breaking Bad und Better Call Saul, Vince Gilligan. Bei Better Call Saul hat sie Kim Wexler gespielt, was eine ganz tolle Rolle ist. Und er war auch, Vince Gilligan war irgendwie so begeistert von ihr, dass er ihr das im Grunde auf den Leib geschrieben hat.
Toll. Hast du eine sehr gute Trivia dazu gebracht. Ja. Ich habe auch noch mal irgendwo die offizielle Kurzbeschreibung, die fand ich so toll, ist eine der unglücklichsten Personen der Welt, muss die Welt vor dem Glück retten. Und ich glaube, dass auch Pluribus irgendwie auf Kollektivglück oder griechisch, lateinisch, was weiß ich, anspielt. Und genau. Ja, ich hatte, was ein bisschen toll ist, ich wusste überhaupt nicht, worum es geht und habe deswegen einfach angefangen und dachte, ja, whatever, ich ziehe das jetzt durch. Und das Tolle ist, dass die erste Folge so ganz klassisch, was ich liebe, die erste halbe Stunde von so Filmen ist, ne, so, eben war noch alles normal, komm, wir trinken einen Kaffee, ist das ein Meteorit oder Blut und so, genau. Weißt du, was ich meine? Und dann total. Auf einmal, huch, alle tot, wieso brennt's jetzt hier, Menschen kommen, keiner weiß, Chaos, alles furchtbar, liebe ich. Bei den meisten Filmen höre ich danach auf, weil ich das Ganze gekämpft finde.
nicht mehr will. Ich will nur diesen Übergang von, warte mal eben, war doch alles nice, warum bluten jetzt alle? Das will ich und das wird einem auch ganz toll eine ganze Stunde lang gegeben, ohne dass man, wenn man nicht vorher schon sich selbst gespoilert hat, weiß, worum es eigentlich geht. Und es stellt sich quasi erst in den nächsten Folgen raus, ach so, es gibt in dem Sinne gar keine Bedrohung und es gibt auch in der zweiten Folge so ein paar Jumpscares, die toll sind, aber halt so Jumpscares of Love, weil man natürlich immer noch so im Mut ist von, oh Gott, okay, was, wie sind jetzt die anderen Menschen drauf? Fuck, 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 da kommt eine. Man ist sofort so, und dann machen die gar nichts, sondern wollen nur helfen oder sagen, Achtung, du kriegst, glaube ich, gleich einen Hitzeschlag. Carol, wir haben es jetzt, glaube ich, du musst nicht mehr helfen. Und man ist aber trotzdem noch so drin zu denken, okay, aber irgendwas ist bestimmt gruselig. Und dann allein der Übergang fetzt zu merken, okay, augenscheinlich ist das Gruselige das Glück. Und wir beide, we can feel it. Und ich mag aber, dass das dann doch nicht so einfach ist, weil als ich es dann gelesen habe, bevor ich weitergeguckt habe, ich dachte, ich habe währenddessen meinen krassen Ablauf geschrieben und dachte, okay, jetzt muss ich sehen, worum es geht. Und dann habe ich mich da voll drauf gefreut und hatte aber auch ein bisschen Sorge, ob mir das zu Glück ist all, ich meine, es wäre toll, wenn es so wäre, weil so bin ich ja auch. Aber ich mag, dass das trotzdem nicht so einfach ist. Dass auch die ganzen glücklichen Menschen dieses Gemeinschaftsbewusstsein, was keine Tiere töten kann und leider auch niemanden etwas verbieten kann, weshalb Carol später auch auf Wunsch Atombomben, Handgranaten und sowas bekommt, einfach weil die halt nicht Nein sagen können, weil die wollen, dass Carol glücklich ist. Dass es trotzdem nicht so leicht ist, Glück nur Kacke zu finden. Denn gleichzeitig ist in dieser Welt gibt's eben, kann man Strom sparen, weil man abends kein Licht anmachen muss, weil es kein Verbrechen gibt. Und es gibt, der Supermarkt ist leer, aber nur damit das für die Menschen, die nichts haben. Also so, die Welt ist tatsächlich gut und erst will man so mitbocken und sagen, das ist mir alles viel zu viel. Und irgendwann denkt man, ja, was irgendwie auch geil, wenn so die Welt funktionieren würde. Und das mag ich daran sehr. Also ich finde es ganz toll.
Ja, es hat nicht so eine simple Botschaft. Also der Preis für das Glück ist halt die Individualität. Also alle Leute sind gleich, haben das gleiche Bewusstsein, sind eins, ja, wie der Name irgendwie sagt. Und Carol Stoecker sagt halt, ihr seid aber im Grunde gar keine Menschen mehr. Also die geht halt auch nicht nur auf den Keks, dass Leute plötzlich so gut gelaunt sind, was oft auch sehr schöne Comedy-Elemente hat, sondern, und ich finde, da hat sie einen Punkt, was seid ihr denn alle, also ihr seid ja gar keine einzelnen Individuen mehr, seid ihr überhaupt noch Menschen? Also die hat es ganz klar, dass das nur furchtbar ist. Und das Interessante daran ist, dass es halt irgendwie einmal theoretisch diese Frage diskutiert, wie viel Individualität würde man aufgeben für so ein Glück. Aber man sieht auch, dass sie ist so ein bisschen die Identifikationsfigur, aber auch nicht komplett, weil man halt auch regelmäßig sieht, wie sie ungerecht ist, total überheblich, rücksichtslos agiert. Also sie ist nicht irgendwie die gute, vernünftige in der Geschichte. Ja. Jedenfalls eigentlich fast gar nicht, ehrlich gesagt.
Ja. Ich finde auch toll, dass die so einen kleinen Kniff sich noch eingebaut haben, dass wenn, also es ist, glaube ich, nochmal wichtig zu betonen, dass es nicht einfach nur sehr viele glückliche Menschen sind, sondern dass die im Grunde alle ein Mensch sind, die alle auf alle Gedanken zugreifen können. Also auch ein 6-Jähriger weiß, wie man eine Frauenarztuntersuchung durchführt. Da wird ein toller Witz drüber gemacht und so. Aber gleichzeitig, oh nein, jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Achso, dass die auch, wenn die Hauptfigur böse und gemein und ungerecht wird und Leute anschreit, dass das für das Gesamtbewusstsein quasi tödlich ist. Also die Menschen fangen dann, wenn Carol zu krass ist, zu sehr fick dich, was auch immer sagt, sterben tatsächlich Menschen, auch sogar eine große Mengen. Und das wird ihr dann mit der Zeit auch bewusst. Und ich liebe, dass sie das dazu gemacht haben, weil sie dann trotzdem ihr sehr impulsives Verhalten einfach ändern muss, nur um oder anpassen muss oder so, um halt nicht Menschen zu töten. Es ist super Science-Fiction, ohne Science-Fiction zu sein. Es spielt dennoch einfach in der Welt. Es hat tolle, alberne Sachen. Es ist auch ein bisschen wie The Last Man on Earth, finde ich, weil jeder fliegt, wenn man von A nach B muss, fliegen immer alle, weil ja jeder im Grunde fliegen kann. Durch das Gemeinschaftsbedürfnis, Bewusstsein ist es gang und gäbe, mit so Passagierflugzeugen von A nach B zu fliegen. Nur, dass man da ganz alleine drin sitzt. Ja, ganz genau. Und das sind auch tolle Momente. Sowas liebe ich. Und das habe ich auch bei Last Man on Earth am Anfang sehr geliebt. Dieses, was, wenn man ganz alleine wäre?
Ich muss jetzt was sagen, was vielleicht an der Stelle überraschend kommt. Ich find's gar nicht so gut.
Ah, ich habe auch da nur 3 Folgen geschafft, habe aber da das Bedürfnis, weiter gucken zu wollen, wie das weitergehen soll, weil ich vor allem Carol fantastisch finde. Die spielt unglaublich.
Die ist toll. Also Ray Seahorn liebe ich, die ist ganz großartig. Also Breaking Bad und Better Call Saul liebe ich auch. Und ich tue mich mit diesem Ding schwer. Ich werde das wahrscheinlich auch zu Ende gucken. Ich habe jetzt 5 Folgen geguckt, das sind alle die, die es bislang gibt. Aber so richtig kriegt's mich nicht, weil ich das Gefühl habe, das ist so ein, also das ist so theoretisch spannend, sich über diese Dinge Gedanken zu machen. Aber emotional holt es mich nicht oft ab. Und ich finde, manchmal ist das Timing auch so merkwürdig. Ich weiß, dass ich das bei Better Call Saul geliebt habe. Bei Better Call Saul gibt es auch ganze Folgen, in denen fast nichts passiert, wo du eine Viertelstunde lang zuguckst, wie jemand ein Auto auseinanderbaut, auf der Suche nach irgendeiner Wanze oder sowas. Und das haben sie hier, gibt es auch so Szenen, die sehr, sehr, sehr ausführlich zeigen, wie jemand was baut, auseinanderschraubt, irgendwas rausfindet oder so. Und ich weiß nicht warum, aber ich sitze da eher vor und denke so, ja, jetzt könnte mal wieder was passieren. Also genau das, was ich bei Better Call Saul gefeiert habe, funktioniert hier auch nicht richtig für mich. Und es ist halt auch wirklich schwer, weil sie ist, also wir treffen so ein paar andere Leute auch, die nicht, bei denen dieser Virus nicht funktioniert hat. Aber im Grunde sind wir schon ganz viel mit ihr alleine. Also es ist wirklich ganz viel so eine One-Woman-Show. Und ich kann mich identifizieren mit ihrem Hass auf dieses ganze Glück, aber das reicht dann doch nicht, dass ich so richtig engagiert bin. Ich finde es nicht schlecht, ich finde es einen spannenden Versuch, aber ein bisschen kalt lässt es mich.
Nee, aber genau wie du sagst, merke ich jetzt gerade. Ich finde das grundsätzlich vor allem interessant. Ich bin auch interessiert daran, wie das wohl enden soll. Und ich mag auch so Sachen wie genau die 13 anderen oder die 12 anderen Leute. Davon erwartet man sich wahnsinnig viel ja am Anfang. Und auch sie erwartet sich sehr viel von denen, dass man jetzt das System stürzen könnte. Stellt sich raus, es sind tatsächlich einfach nicht das, was sonst in so Filmen immer einer ist Neurochemiker. Aber gut, ein das was bringen, aber du weißt schon. Sondern das sind halt alles nicht englisch sprechende Leute von irgendwo, die ganz normal sind. Teile von denen wären eigentlich auch gern so glücklich und sind sogar ein bisschen traurig. Keiner will kämpfen. Einer benutzt das Ding komplett aus, was ich sehr amüsant finde und fliegt dann halt mit der Air Force One statt mit einem normalen Flugzeug und überredet all die Leute, die das Bewusstsein immer mit ihm zu schlafen. Das ist ganz niedlich. Aber emotional hast du recht, ich fühle jetzt nicht mit, aber ich gucke gern zu und das reicht mir schon fast. Und ich mag nämlich auch die Art des Humors, denn ich hatte auch ein bisschen Angst, als ich dann gelesen habe, dass das auch Dark Comedy ist. Dachte ich, oh, Science-Fiction-Comedy ist wirklich, das funktioniert eigentlich so gut wie gar nicht für mich. Und die machen es genau richtig. Es gibt in dem Sinne nicht Witze, sondern es ist einfach super oft absurd und damit lustig. So wie die 5 Flugzeuge kommen alle nacheinander an den Flughafen gefahren und so. Das ist witzig, aber nicht so, dass man lacht. Und das gibt es relativ häufig, weil es gibt natürlich unter diesen Umständen ab und zu ein paar absurde Sachen, wie, keine Ahnung, dass Carols Supermarkt leer ist, weil das eben für arme Kinder woanders gemacht wird, aber weil Carol eben glücklich gemacht werden muss und sie sagt, ich will meinen Supermarkt wieder, ist einfach innerhalb von 30 Sekunden kommen alle und bauen diesen Supermarkt wieder auf. Und sowas sehe ich gerne. Die Theorie, genau wie du sagst eigentlich, die Theorie dahinter finde ich geil und gucke mir gerne an, aber es stimmt schon, ich fühle jetzt nicht stark mit. Aber es ist eins der wenigen Male, wo ich es gar nicht brauche, merke ich, weil mich das, der Rest kriegt mich. Auch, dass das nicht gerannt und geschossen wird oder so, sondern dass es eben nur darum geht, okay, und was machen wir jetzt? Deswegen fehlt mir, glaube ich, die emotionale Bindung nicht so. Auch interessant, auch wieder eine lesbische Protagonistin, was ich auch cool finde. Ist jetzt irgendwie Zufall, aber und auch da wieder, also so funktioniert im besten Fall für mich Diversität, dass das einfach nur da ist, aber dass das nicht Thema ist.
Ja,
also ich will es weitergucken und Frank hat, entschuldige, nur weil Frank, mein Apple-Passwort hat nicht funktioniert, pipapo, und dann wusste ich nicht, wie ich da rankomme und dann habe ich Frank gebeten, kurz nach Amerika zu fliegen und mir 3 Folgen zu schicken und wir beendeten unseren Kontakt noch mit, ich hasse das Leben und er so, ich hasse das Leben auch und wir so, High Five, deswegen haben wir uns lieb, Frank und ich. Und dann geht's genau darum, das war irgendwie, das war super. Siehst du, jetzt weiß ich wieder nicht, wo ich hinkommen wollte. Wie habe ich denn angefangen, den Satz? Mit Frank. Und ach so, der meinte nämlich auch. Dann meinte ich, Frank, hast du das überhaupt schon gesehen, was du mir gerade geschickt hast? Das ist genau unseres, glaube ich. Und er meinte, ja, er find's auch cool, aber er hat bis Folge 5 geguckt, die verfügbar sind. Und da hätte er langsam ein bisschen das Gefühl, dass er jetzt nicht wisse, wo das jetzt hinführen soll. Es würde so ein bisschen ungünstig oder so ein bisschen nicht mehr so cool sein ab Folge 5. Und das deckt sich mit dem, was du andeutest.
Ja, also Jetzt weiß ich nicht, was ich sagen wollte. Ich wollte nämlich auch noch einen Punkt machen. Ach so, ich wollte auf dem, was du davor gesagt hast, mit der Comedy. Das stimmt schon alles, was du sagst. Und trotzdem war mir auch nicht so richtig klar, wie witzig will das jetzt sein. Also es stimmt schon, wie du es beschreibst, dass sie halt wirklich diese Absurdität ausnutzen und auch teilweise in so tragischen Situationen. Also es gibt, das muss eigentlich in Folge 1 sein, dass du im Hintergrund eine Frau auch so umfallen siehst. Während im Vordergrund Dinge passieren, siehst du im Hintergrund die Frau stehen, die dann einfach mal so Fumps um 90 Grad, wie man es im wahren Leben, glaube ich, selten sieht. Und das ist ein Dramat, also es ist eine wichtige Figur, die da umkippt und das ist auch durchaus dramatisch, aber gleichzeitig die Art, wie sie umkippt, ist schon auch so ein bisschen auf Comedy gemacht. Und mir war nicht immer klar, wie lustig will das jetzt eigentlich sein, und das ist ja eigentlich ganz schön, dass das unklar ist, theoretisch und ja, praktisch.
Praktisch gefällt es mir, weil ich mag das auch praktisch. Ich mag, dass niemand mir sagt, so jetzt wäre Lachen angebracht.
Ja.
Wahrscheinlich genau deswegen, weil eben eine wichtige Person umkippt. Und es ist, genau, also ich glaube, absurd trifft es aus Versehen genau richtig. Es ist das, man will nicht lachen, aber man appreciated, dass das passiert, finde ich. Deswegen finde ich das eigentlich sehr gelungen, wie die Humoristik da nur so eingewoben haben. Als so ein, das braucht es vielleicht als Comic Relief oder vielleicht auch nur aus künstlerischer Sicht. Ich finde, das ist ganz gut gelungen, ehrlich gesagt. Ja, ich finde es richtig gut, glaube ich. Ich muss nur noch mal gucken, ob das auch dauerhaft gut ist. Manchmal ist das eben genauso, wie Frank schon anmoderiert hat, dass man so die ersten 3-4 Folgen denkt, okay, geil. Und dann kommt es einfach nicht zu Potte oder bleibt da stehen oder kann sich nicht entscheiden. Ich wüsste auch nicht, wie es ausgehen soll, ehrlich gesagt, weil es nicht attraktiv wäre, da tatsächlich Teil von zu sein. Aber unter welchen Umständen sollte sich das ändern?
Naja, also in Folge 4 oder 5 passiert nochmal was, wo du merkst, so Dinge sind anders. Also die, ich spoilere das jetzt mal nicht, aber irgendwann merken diese ganzen anderen, dass das wirklich blöd ist, wenn sie da jeden Wunsch dieser Carol erfüllen und haben dann finden eine Form, damit umzugehen. Und das verändert die Dynamik nochmal ein bisschen. Und ich nehme an, man kann sich da schon noch ein paar Sachen einfallen lassen, wie es jetzt nicht eine Wiederholung von dem immer Gleichen ist. Also setze ich schon drauf, dass die genug Ideen haben. Und der Vince Gilligan sagte auch, er hat irgendwie, ich glaube, 3 Staffeln oder sowas hat er für sich schon im Kopf. Also, ja. Ja, na ja.
Oder wer was?
Ich glaube, ein zweites ist auch schon in Auftrag gegeben. Ja. Also das ist irgendwie, funktioniert für Apple.
Ich mag übrigens auch gern die Art, wie die freundlichen Menschen spielen. In der Handgranatenfolge ist so ein DHL-Bote. Und ich kann es nicht benennen, aber das ist schon toll, wie die darstellen, wie diese Menschen sind. Nämlich sehr, die können schon denken, man kann ja jetzt vielleicht kurz ein bisschen spoilern, dass es darum geht, ob Carol eine Handgranate haben darf oder nicht. Und die können eben keine Wünsche abschlagen, wissen aber gleichzeitig, dass es maximal gar nicht so gut ist, beziehungsweise ist noch eine andere Verhandlung. Und ich mag bei vielen, bei der Pelikanfrau, die ja eigentlich einen richtigen Namen hat, nee, heißt sie überhaupt Pelikanfrau, ihre Assistentin ihre Freundin, oder was? Ja, ihre zuständige, gute Launefrau,
habe ich vergessen, wie sie heißt, eigentlich?
Ja. Die nennt sie auch, glaube ich, immer nur Pelikanfrau oder irgendwas.
So,
genau. Mir gefällt das schon gut, diese komische Balance, die halten müssen zwischen wirklich freundlich sein und auch glaubhaft liebevoll und freundlich sein, dennoch Bedenken haben, nicht passiv-aggressiv sein. Also das macht Spaß, diesen einzelnen Statisten oder Hauptdarstellern zuzugucken, wie sie, hey, alles in Ordnung, Carol, alle bluten. Du hast gerade 11 Millionen Leute getötet mit deinem Fuck you, aber wir haben dich immer noch lieb. Das gefällt mir schon gut.
Aber das ist um diesen Gedanken, weil ich das vorhin gesagt habe, also ich glaube, bei Wikipedia steht auch irgendwie postapokalyptisch und das stimmt natürlich irgendwie als Genre. Und gleichzeitig ist natürlich das eigentlich die zentrale Frage. Ist das die Apokalypse, die da gerade passiert ist, oder ist das die große Weltrettung, Hurra, alles super? Dann weiß ich gar nicht, ob dann Apokalypse der richtige Ausdruck dafür ist.
Was bedeutet Apokalypse? Bedeutet automatisch schlecht oder nur Ende?
Gute Frage. Also Weltuntergang, ich hätte es jetzt doch irgendwie als automatisch schlecht betrachtet.
Ja, weil Menschen denken, dass wenn die Welt untergeht, dass es schlecht ist. aber wahrscheinlich, vielleicht bedeutet es nur ein grobes Ende von etwas.
Das kann gut sein. Das habe ich jetzt, sehr gute Frage. Weiß ich nicht.
Danke.
Müsste man einfach nochmal die...
Und ich meine, pass auf, es ist schon ein bisschen apokalyptisch, denn es wird auch in rauen Mengen gestorben.
Ja,
also innerhalb dieses, als das alles passiert und alles brennt sterben genug Menschen, als dass man es schön apokalyptisch nennen kann.
Ja.
Also ich will das empfehlen. Ich will das noch weiter gucken. Es kann aber sehr gut sein, dass ich bei Folge 5 oder 6 irgendwann denke, aber das kann ich dich ja dann wissen lassen.
Wie gesagt, ich werde es mir...
Läuft auf Apple Plus.
Ich werde es mir auch angucken, weil in jedem Fall ist es spannend und mutig und originell und das ist dann irgendwie auch vielleicht schon mal eine Menge. Sehr, sehr qualifizierte Empfehlung.
Bevor wir in den Darkroom rüberlaufen, wir haben noch eine Folge nächste Woche. Die werden wir in irgendeiner Form festlich vermutlich gestalten. Nur, dass ihr Bescheid wisst. Und wenn ihr jetzt noch nicht Ultra seid, dann könnt ihr jetzt aber auch nicht im Darkroom Tickets für unsere erste Folge im Januar in Hamburg gewinnen. Und ich möchte noch Billy und Lennart Danke sagen, die ja wie immer Teil unseres Teams sind und all das hier machen, dass es noch professioneller aussieht. Und jetzt ziehen wir die Hose aus und gehen in den Darkroom, oder?
Ja, und warten auf Annette Frier.
Ja, ciao.
Tschüss.